Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin diese Woche noch alleine in der Stiftung, aber nicht alleine hier im Studio. Ich habe mir einen ganz besonderen Gast aus dem Saarland eingeladen. Aber wie letzte Woche, als wir über Kolumbien gesprochen haben, schauen wir auch diese Woche wieder ein bisschen über den großen Teich in die USA. Mir gegenüber sitzt heute Bruno von Lutz. Er ist Leiter des Deutsch-Amerikanischen Instituts Saarland. Und Bruno, vielleicht stellst du dich unseren Hörerinnen und Hörern erstmal kurz vor, wer du bist, und dann sprechen wir über das DAI.
Jo, vielen Dank für die Einladung, Dominik. Gerne komme ich hierher und vielleicht können wir später auch darüber reden, warum ich ausgerechnet heute da bin, denn da gibt es Großes zu berichten. Aber erstmal über das DAI, ist das Deutsch-Amerikanische Institut, wie schon erwähnt, ein binationales Institut, finanziert vom Saarland, darf man nicht vergessen, und vom Auswärtigen Amt und vom amerikanischen Department of State. Und wir bekommen von allen Seiten dann Geld und das müssen wir dann umsetzen in Projekte. Und das Schöne daran ist, dass man Ideen entwickeln kann und die dann auch durchführen kann. Das sind größere Projekte oder auch kleinere Projekte, einfach ein ganz kleiner Vortrag oder auch ein ganz großes Projekt wie eine Ausstellung. Alles, was so gerade kommt, auch Jubiläen, da müssen wir immer am Ball bleiben, auch was philosophische Richtungen angeht oder politische Entwicklungen, wirtschaftliche Probleme. Was gerade so auf dem Tablett ist, das muss eben dann auch abgehandelt werden im Sinne der Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen.
Das wäre auch so das große Stichwort. Eure Aufgabe ist die Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen in eure Geschichte zurückblicken. Ihr seid ja ein Verein,
wenn ich es richtig... Ja, wir sind ein eingetragener Verein, ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der in diesem Jahr jetzt schon seit 65 Jahren eben die transatlantischen Beziehungen pflegt.
Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja. Als was wurdet ihr oder mit welcher Intention wurdet ihr denn gegründet? Wenn wir 65 Jahre zurückgehen, das ist ja eine Weile her, da waren die Amerikaner auf ja vielleicht auch noch präsenter in Deutschland, oder? Was war eigentlich die Intention?
Natürlich waren die Amerikaner viel, viel präsenter. Die Intention, was eben dann noch bekannt ist von den damaligen Intentionen, die Intention war, das neue Bundesland eben auch mal mit amerikanischen Ideen bekannt zu machen. Vor allen Dingen ist ja damals dann auch die Bundeswehr ins Saarland eingezogen und dann hat man da eben so ein Liaison Office mit einer Bibliothek installiert und das hat sich dann entwickelt in das Amerika-Haus und dann eben in das Deutsch-Amerikanische Institut und zwar in den Räumen des heutigen Café Schubert in der Sulzbachstraße. Auch da ist eine interessante Geschichte dahinter. Ja. 4 Wochen nach Rückkehr des Saarlandes wurde es gegründet, am 1. Februar 1957.
Okay, also relativ zeitnah. In den anderen Bundesländern, also westdeutschen Bundesländern, gibt es auch deutsch-amerikanische Institute. Haben die dann eine ähnliche Geschichte wie ihr oder ist das dort nochmal ein bisschen anders?
Im Grunde genommen ähnlich. Viele Institute sind auch noch älter als wir. Ja. Die sind direkt nach dem Krieg gegründet worden, dann teilweise 47. Ich glaube, Tübingen hat dieses Jahr auch das 70-jährige Jubiläum, vorwiegend in Süddeutschland, weil eben die Amerikaner in Süddeutschland besonders vertreten waren. Natürlich München, ein ganz großes Institut, Freiburg, Heidelberg, Tübingen, Stuttgart, Nürnberg. Jetzt die neueste Gründung seit einigen Jahren, seit 4, 5 Jahren ist das gegründet in Leipzig, das Amerikahaus Sachsen. Und dann gibt es noch was in Köln und in Hamburg und in Kiel.
Also in ganz Deutschland verteilt gibt es deutsch-amerikanische Institute und ja, Ziel ist es die Pflege der Beziehung zwischen Deutschland und Amerika. Wie bist du denn da reingekommen? Also was ist denn deine persönliche Verbindung auch zu den USA?
Ja, das hat sich am Anfang noch gar nicht so abgezeichnet. Ich meine, die internationalen Beziehungen, jetzt nicht politische, sondern ja auch private Beziehungen, die sind schon immer in meinem Leben da. Ich bin ja in Bozen geboren, in Südtirol. Meine Mutter ist Saarländerin, mein Vater ist Südtiroler und wir haben dann die ersten 4 Jahre meines Lebens da auch verbracht, sind dann 1954 rechtzeitig zur Weltmeisterschaft zurückgekommen. Wobei wir ja natürlich, die Saarländer waren ja nicht Weltmeister, wir hatten ja unsere eigene. Ja, als Fußballfan weiß ich, dass wir unsere eigene FIFA-Mannschaft hatten.
Ja, aber, wir hätten ja angeblich den Deutschen beinahe noch die WM versaut in genau. der Qualifikationsrunde. So, ja, so die das, Legende.
Auch diese Story kenne ich. Ja, jedenfalls wohnte eben der Großteil meiner Familie in Südtirol und auch in Italien, also Meran, Eppan, Bozen, Montevarchi, südlich von Turin, teilweise aus Bari, teilweise aus Venedig, sodass ich da doch meine internationalen privaten Beziehungen habe. Dann habe ich Anglistik studiert, Anglistik und Sport. Da war dann auch Amerikanistik drin und das hat mich dann auch schon fasziniert. Ich habe aber dann 2 Semester in Bristol in England studiert und nach der Promotion hieß es plötzlich, da gibt es einen Austausch der Universität des Saarlandes mit der University of Missouri, Columbia, und da darf man sich bewerben. Und dann habe ich das auch bekommen und war dann ein Jahr dort Visiting Assistant Professor und bin dann wieder zurückgekommen. Und dann 8 Jahre oder 9 Jahre später gab es nochmal so was Ähnliches mit der Rice University in Houston. Und da bin ich dann auch hin, allerdings nur für 1 Semester, ein halbes Jahr. Aber das prägt dann schon. Und dann hat mich dann die Amerikanistik schon mehr interessiert. Denn dann bekommt man ja doch auch einiges mit. Wobei dann erst mit Übernahme des Direktorenpostens beim DAI vor 7 Jahren, dieser richtige Push kam, sich mal etwas vertieft in die amerikanischen Themen einzuarbeiten. Okay. Die Literatur und die Culture Studies, die hatte ich schon vorher, aber dann auch, sagen wir mal, die Verfassungsprobleme, die 10 Amendments, vor allen Dingen dieser zweite Verfassungszusatz, nämlich das Recht auf Waffentragen, das komplizierte, aber hochinteressante Wahlrecht und solche Dinge, auch amerikanische Identität, amerikanische Geschichte, der Bürgerkrieg. Und das war schon dann so faszinierend, dass ich mich da eigentlich mit Begeisterung dann eingearbeitet habe und dann jetzt durchaus als Amerikanist durchgehen kann.
Okay, aber bevor du beim DAI warst, du warst Assistant Junior Professor oder Visiting Professor an der Universität in Missouri. Das heißt, du warst eigentlich in der Lehre. Das heißt, du warst selbst genau. Englischlehrer an der Universität.
Ja, ich habe da englische Literatur unterrichtet, zeitgenössisches Drama und Lyrik. Ja, und das habe ich halt hier an der Saarbrücker Uni auch gemacht. Mhm. Ja, und das habe ich dann später nochmal in Houston, dann in Texas auch gemacht. Ja.
Okay. Wenn man keine Ahnung von Amerikanistik hat oder in Englisch, ja, mal Shakespeare gehört hat, vom Namen her, aber noch nie so wirklich tief drin ist. Was würdest du denn, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, was ist denn der essentielle Unterschied zwischen englischer Literatur, also britischer Literatur und US-amerikanischer Literatur? Kann man das überhaupt feststellen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Amerikanische Literatur beschäftigt sich eigentlich von Anbeginn, ich generalisiere jetzt natürlich, aber beschäftigt sich sicherlich von Anbeginn an mit amerikanischer Identität. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was hat uns geprägt? Und da ist natürlich die Westwärtsbewegung, diese Besiedlung des Landes zu nennen. Bis ins 20. Jahrhundert gab es natürlich viele Romane, die sich dann auch mit den Native Americans beschäftigt haben. Der bekannteste Name ist dann vielleicht James Fenimore Cooper, der letzte Mohikaner. Und dann vielleicht etwas später der Gegensatz zwischen der Ostküste und der Westküste. Ja, oder der Gegensatz zwischen Ostküste und Mittelwesten, der große Gatsby, The Great Gatsby ist da vielleicht zu nennen, ist auch ein amerikanischer Klassiker. Und heute ist es dann auch durchaus die amerikanische Diversität, die da zum Thema wird. Wobei das in der britischen Literatur auch seit einigen Jahrzehnten schon ein Thema ist, eben mit der Einwanderung vieler Leute aus den früheren Kolonien. Denn da ist also Großbritannien oder das Vereinigte Königreich durchaus eine multikulturelle Gesellschaft und so multikulturell, wie wir das in Deutschland uns gar nicht vorstellen können.
Das glaube ich gerne. Als Professor, als Lehrer hast du über Kultur gesprochen, du hast Kultur gelehrt. Du hast aber auch über Politik gesprochen. Als Direktor des DAI musst du mit Politikern sprechen. War das eine große Umstellung für dich, jetzt plötzlich vom Lehrer zum Direktor des DAI?
Ja, einmal Lehrer, immer Lehrer, würde ich mal sagen. Ja. Nee, ist schon ein Unterschied. Es ist viel praktischer. Ja, man muss viel mehr organisieren. Vor allen Dingen hat man Geld zur Verfügung, das man dann auch sinnvoll ausgeben muss. Mehr Geld als an der Uni. Ich war ja an der Uni, das sollte man vielleicht dann zufügen, nicht Professor, sondern ich war im sogenannten Mittelbau tätig. Aber in den USA habe ich dann zur Professorenklasse gehört. Aber im DAI ist es viel praktischer. Man muss umschauen, wen finde ich denn zu einem bestimmten Thema? Jetzt zum Beispiel zur Abtreibungsproblematik, ja, oder zu der sogenannten Opioid Crisis, also die Krise in Amerika, vor allen Dingen im Mittelwesten, wo sehr, sehr viel, ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung abhängig ist von Antidepressiva, von Schmerzmitteln, die, also Opioide, das ist ganz ausgeprägt. Und dann muss man halt schauen, finde ich da jemanden, der oder die mir da was Sinnvolles erzählen kann? Dann muss man die Leute kontaktieren, dann muss man eben Termin ausmachen, muss Honorar, Reisekosten, Übernachtung und so weiter. Aber vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Jetzt, ich habe jemanden gesucht, der über Kamala Harris, die amerikanische Vizepräsidentin, was sagen kann.
Okay, ja, spannend.
Und wie das halt so ist, findet sich eine Deutsche, die in San Francisco für die Neue Zürcher Zeitung als Auslandskorrespondentin schreibt und die eben aus Homburg stammt. Und die über den Spiegel, über die Henry-Nannen-Schule und über den Spiegel bei der Neuen Zürcher Zeitung gelandet ist und jetzt gerade im letzten Jahr bei Suhrkamp ein Buch über Kamala Harris veröffentlicht hat. Und im August ist sie zufällig hier und wird uns dann auch da was erzählen können. Also das sind so diese organisatorischen Dinge, die man dann eben ganz praktisch anwenden kann, die so an der Uni eigentlich dann so nicht stattfinden.
Wahrscheinlich stellst du auch immer wieder fest, wie klein doch die Welt ist, wenn dann plötzlich Saarländer in den USA groß arbeiten, leben und die du dann wieder zurückholst, mehr oder weniger. Also gibt es denn wirklich viele Überschneidungen zwischen dem Saarland und den USA? Also mehr als man meinen möchte?
Ja, mehr als man meinen möchte. Letzte Woche war ich mit einem amerikanischen Rechtsanwalt essen, der hier in Saarbrücken arbeitet und deutsche Firmen in den USA vertritt und der abgeordnet ist von einer amerikanischen Law Firm und der dann zusammen studiert hat mit dem derzeitigen amerikanischen Botschafter in Moldawien. Denn Moldawien ist natürlich, grenzt direkt an die Ukraine an und der sitzt jetzt da mittendrin. Und der konnte mir dann auch ein bisschen was über diesen Herrn noch mehr erzählen. Das war dann schon interessant. Ja, es gibt sehr viele Saarländer oder Saarländerinnen, die in den USA in irgendeiner Weise bekannt wurden. Die Familie Eisenhower ist ausgewandert aus Karlsbrunn, direkt an der französischen Grenze. Da sieht man noch die Grabsteine, mit AU natürlich geschrieben. Und dann der berühmte amerikanische Gangster John Dillinger, der als erster, für den eigentlich der FBI diese Liste der meistgesuchten Männer überhaupt erstmal geschaffen hat und der sofort als erster die Nummer eins war, der kommt dann aus Biesingen oder seine Großeltern sind ausgewandert aus Biesingen. Daher heißen die, haben sich wohl auch Dillinger genannt. Ja, es gibt dann auch andere, so Kirchenbauer, auch andere, irgendwelche Geschäftsleute, die in den USA bekannt wurden, alle aus dem Saarland.
Also heißt das tatsächlich, dass die Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehung nicht nur irgendwie sowas hochtrabend Ideologisches ist, was vielleicht ganz, ganz weite Ferne ist und wir Vorträgen abdeckt und fertig, sondern es ist tatsächlich auch wirklich aus dem Leben heraus, gibt da wirklich auch ganz persönliche Beziehungen in die USA und zurück.
Ganz persönliche Sachen, auch alltägliche Dinge, auch Schulaustauschprogramme, die wir dann auch fördern, die wir dann auch initiieren. Mhm. Mannlich-Gymnasium in Homburg hat einen ganz alten Austausch, hier das Ludwigs-Gymnasium in Saarbrücken. Also das unterstützen wir dann und versuchen auch neue Schulaustauschprogramme zu initiieren. Die Marienschule, die wollten vor der Corona-Krise schon rüberfahren. Die hatten schon, drei Lehrer hatten die Tickets schon gekauft und sie mussten die wieder zurückgeben wegen Corona. Und das ist jetzt auch unsere Aufgabe, solche Dinge wiederzubeleben. Auch Universitätsaustauschprogramme, da arbeiten wir dann oft auch zusammen mit der Europäischen Akademie und natürlich auch dann mit der Unionsstiftung, dass man dann auch amerikanische Diplomaten hierher bringt, wie wir das schon mal mit der Unionsstiftung zusammen gemacht haben, mit dem Generalkonsul. Oder auch, vor 14 Tagen war der Chor der Universität Montana hier und da gibt es jetzt eine Partnerschaft mit der Musikhochschule und dieser Chor von Montana hat da ein wunderschönes Konzert in der Stiftskirche gegeben. Also es ist eigentlich auf allen Ebenen. Jede Art von Beziehung muss dann gepflegt werden.
Also die Beziehungen sind wirklich sehr, sehr lebendig und auch auf einer persönlichen, menschlichen Ebene vorhanden im Saarland. Stellst du denn auch so eine gewisse Amerika-Feindlichkeit immer mal wieder auch fest, die du als Hürde empfindest hier und da? Oder ist das eher was Privates, was jetzt gar nicht so auftaucht in deiner Arbeit?
Ja, die Beziehungen, die privaten Beziehungen oder die private Meinung zu den USA hat sich sicherlich geändert. Die ältere Generation hat sicherlich noch diese Vorstellung, dass uns die Amerikaner eigentlich gerettet haben, befreit haben, von den Nazis befreit haben und dann nach dem Krieg uns die Möglichkeit gegeben haben, uns in die Welt hinein zu bewegen und zu öffnen mit dem Fulbright, dem berühmten Fulbright-Programm oder mit dem Marshall-Plan, der im Grunde genommen jetzt vor 75 Jahren initiiert wurde. Ich glaube, nächstes Jahr, vor 75 Jahren, ist er dann auch unterzeichnet worden. Also von daher ist es eine ältere Generation, die dankbar ist. Die jüngere Generation sieht jetzt eigentlich nicht unbedingt die Notwendigkeit, Mitglied beim DAI zu werden. Die haben eine ganz andere Beziehung. Das ist vielleicht eher Musik, Rockmusik, das ist Fast Food, das ist Kleidung. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Natürlich auch jüngere Leute, die vielleicht Politik studieren oder Geschichte, die sich durchaus für die transatlantischen Beziehungen interessieren.
Wie sieht das bei den Präsidenten aus? Also wenn es einen Präsidentschaftswechsel gibt in den USA, steigt dann so im Vorfeld der Wahlen immer die Aufmerksamkeit und merkst du dann auch, da ist eine stärkere Nachfrage auch bei euch beim DAI vorhanden und je nachdem, wer dann im Weißen Haus sitzt, lässt das dann eher nach oder nicht? Also ist das so?
Mit Obama ging das eigentlich erst richtig los, dieses intensive Interesse. Und dann im Wahlkampf zwischen Trump und Hillary Clinton wurde das Interesse, ja, ich würde sagen, geradezu hysterisch. Es kam jeden Tag was anderes, ein anderer Fehltritt von Donald Trump natürlich in allen Kanälen. Es hat uns, darf hinzufügen, dann eigentlich perverserweise, es hat uns eine sehr hohe Sichtbarkeit vermittelt, weil sehr, sehr viele Leute, Organisationen, Rotary Club, Lions Club, auch politische Parteien plötzlich ein enormes Interesse hatten an dem, was da vor sich geht. Ja. Und da wurden wir oft gefragt, könnt ihr uns nicht noch einen Vortrag vermitteln oder wollt ihr selbst einen Vortrag bei uns halten über das Wahlsystem? Wieso kann es passieren, dass jemand, der die allgemeinen Wahlen, die sogenannte Popular Vote, gewinnt, aber dann im Electoral College diesem eigenartigen Konstrukt dann verliert, sodass also jemand, der die Volkswahlen verloren hat, dann doch Präsident wird. Mhm. Ja. Und mit Biden, Trump war das genauso. Und ich bin sicher, falls Biden nochmal antritt, was ich eigentlich bezweifle, aber dass vielleicht sogar Trump nochmal antritt, dann wird es natürlich wieder genauso interessant, denn das wird dann sicherlich Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen haben. Manchmal laufen die eben ohne unser Zutun bei Obama und manchmal ist es schon, bedarf es der Aufklärung. Auch gerade jetzt zum Beispiel mit den vielen Schießereien, da muss man dann auch mal erklären, warum eigentlich die Amerikaner Waffen tragen dürfen. Das entschuldigt natürlich nicht die Schießerei. Andere Länder haben auch ihre Waffen im Schrank und es wird nicht um sich geschossen.
Da sind wir wieder bei dem berühmten zweiten Second Amendment, das du vorhin angesprochen hattest. Sehr spannend. Aber lass uns das Stichwort Obama doch jetzt mal aufgreifen und auf die besondere Ankündigung, die wir heute im Podcast auch bereit haben, durchführen. Obama ist zu Gast im Haus der Unionsstiftung.
Ja, kann man wohl sagen. Ja, und zwar gleich in 70- oder 80-facher Ausfertigung. Denn es gibt eine wunderbare Ausstellung, die nächsten Mittwoch am 22. Juni eröffnet wird mit einem Eröffnungsvortrag von Professor Schild aus Tübingen, der auch ein Buch geschrieben hat über Kennedy. Und der wird uns was über Kennedy erzählen.
Wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon der letzte Mittwoch gewesen und den Vortrag könnt ihr euch auf unserer Homepage schon angucken. Aber wir sind noch im Vorfeld, wir sind noch in den Vorbereitungen zu dem Vortrag und zur Ausstellung.
Es gibt eine hochinteressante kombinierte Ausstellung, Fotografien von John F. Kennedy und von Obama. Und das Ganze läuft unter dem Oberbegriff Charisma, denn beide sind eigentlich so die größten amerikanischen Präsidenten mit dem größten Charisma, mit dem größten Appeal für eine breite Bevölkerung. Auch in Deutschland konnte man das ja sowohl bei Kennedy als auch bei Obama erkennen. Ich kann mich noch selbst daran erinnern, als Kennedy dann ermordet wurde, welch ein Schock das war, auch in Deutschland. Ja. Und wir haben also etwa 70 Bilder zu Kennedy und die gleiche Anzahl von Bildern zu Barack Obama. Und das ist also eine wunderbare Ausstellung mit wunderbaren Bildern. Und dazu gibt es dann, wie gesagt, den Vortrag, den Eröffnungsvortrag zu John F. Kennedy. Später gibt es dann einen Vortrag zu Obama. Ja, und es gibt, glaube ich, auch von der Unionsstiftung dann organisiert einen Vortrag zu Charisma.
Genau. Ja. Also die Termine sind der 22. Juni, das ist die Eröffnung mit dem Vortrag zu Professor Schild, was schon in der Vergangenheit liegt. Wenn ihr den Podcast jetzt hört, könnt ihr aber nochmal angucken auf unserer Homepage. Lohnt sich auf jeden Fall der Vortrag. Und dann ist am 30. Juni ein Vortrag mit unserem Rhetoriktrainer Wladyslaw Jachtschenko, der etwas über Charisma in der Politik erzählt. Was heißt das eigentlich? Was heißt eigentlich Charisma? Ist das etwas, womit man geboren wird? Also war Barack Obama schon immer, schon auch als Kind, ein charismatischer Typ, genauso wie Kennedy? Oder haben die das erlernt und kann man das erlernen? Das am 30. Juni. Herzliche Einladung, wenn ihr den Podcast vorher hört, kommt vorbei, hört euch das an. Und am 19. Juli, machen wir dann einen Vortrag zu Obama, ja, über diese Person und ja, seinen Lebenslauf, sein Wirken auch als Präsident und darüber hinaus auch. Und du hast es ja vorhin angesprochen, ja, Kennedy, als er ermordet wurde, es war ein Schock, der durch die ganze Welt ging, auch in Deutschland. Er wurde ja auch, noch bevor er ermordet wurde, hier gefeiert wie ein Popstar hier. Ich kenne ja, selbst ich, der eine Generation, zwei, drei Generationen nach dir erst auf die Welt kam, kenne die Bilder, wie Kennedy vor der Siegessäule steht oder vor der Mauer. Ich bin ein Berliner. Also die Worte kennt jeder. Diese Figuren, ich sag's jetzt tatsächlich Figuren, Kennedy und Obama sind ja Popstars zu Lebzeiten gewesen, in dem einen Fall immer noch Popstar bei dem anderen. Wie haben die es geschafft, deiner Meinung nach, von Politikern zu Popstars zu werden, zu ja kulturellen Figuren am Ende? Mhm.
Ja, natürlich sehen beide gut aus, die sind beide elegant. Kennedy war natürlich aus der Oberklasse, obwohl erst sein Großvater ist aus Irland bitter arm eingewandert, also vor dem Hungerstod knapp geflohen und hat sich dann über alle möglichen Aktivitäten auch mit dem Kauf von Pubs dann auch hochgearbeitet und ist dann auch schnell zum Millionär geworden und sein Vater eben wurde noch reicher und einflussreicher und Kennedy wurde dann eben geradezu gegroomt, würde man heutzutage sagen. Er wurde einfach, es war seine Bestimmung, Präsident zu werden und sein Vater hat einfach das bestimmt.
Okay.
Ja, der wird Präsident.
Wahnsinn.
Den richten wir dementsprechend her.
Ja.
Und bei Obama ist natürlich erstmal diese Faszination, als erster schwarzer Amerikaner Präsident zu werden, der eigentlich auch von unten kam, da wird natürlich dann auch dieser viel gerühmte American Dream dann ganz plötzlich wieder wahr. Ne? Kennedy hat in seiner Amtszeit, in seiner sehr kurzen Amtszeit, viel erreicht, gerade was die Bürgerrechte anging. Ohne Kennedy wären die Bürgerrechte erst viel, viel später gekommen. Denn da hat er in mehreren Reden den Amerikanern richtig den Marsch geblasen. Also das war schon ganz erstaunlich. Und sein Nachfolger Johnson hat dann diese Gesetzesvorhaben auch umgesetzt. Dann, denn Kennedy war es dann eben nicht mehr vergönnt. Obama macht es mit seiner Lässigkeit, seiner Persönlichkeit. Denn wenn man schaut, er war noch gar nicht vereidigt. Ich bin jetzt kurz überfragt. Er hat jedenfalls als Politiker noch nichts erreicht gehabt in seinem Amt. Und dann hatte er schon den Friedensnobelpreis bekommen. Ja.
Also wenn ich mich recht erinnere, kam der ein bisschen später, aber nicht viel. Also er hatte noch nicht viel vorzuzeigen. Da haben sich ja damals auch alle gewundert, warum er den bekommt.
Das war allgemein, hieß es, das ist vollkommen überzogen. Aber es ist wohl einfach ein Zeichen dafür, ein Symbol dafür, wie stark Obama die Hoffnungen der Welt auf sich zog. Und wie faszinierend eben dieser Aufstieg dieses jungen Schwarzamerikaners war. Natürlich hat er als Politiker in seinen 8 Jahren viele Niederlagen erlitten. Er hat natürlich das Healthcare-System, das Gesundheitssystem zum großen Teil reformieren können. Aber ansonsten wird er hin und wieder dafür kritisiert, er hätte etwas mehr tun können für die Schwarzen in den USA. Aber das war ihm wohl auch nicht vergönnt, weil da die Fronten durchaus zu verhärtet sind.
Jetzt haben ja auch beide, und das ist jetzt auch die letzte Frage zu Kennedy und Obama, weil wir haben ja noch die beiden Vorträge, aber wie schätzt du das ein? Die haben ja beide in ihrer Amtszeit große Krisen meistern müssen. Kennedy hatte den Vietnamkrieg.
Ja, Kennedy hat vor allen Dingen die Kuba-Krise
gemeistert. Also der mitten im Kalten Krieg, die Kuba-Krise, die größte, und dann noch gleichzeitig den Vietnamkrieg. Obama hatte die Finanzkrise, die auch die ganze Welt erschüttert hat. Wieso haben diese beiden Politiker in ihrer Wirkung, auch in ihrer Wirkung über ihre Karriere hinaus als Politiker, diese beiden Krisen, wieso haben die überstanden, überlebt und wieso haften die nicht an ihnen?
Das hat bestimmt was mit der Persönlichkeit zu tun. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, wie es die beiden geschafft haben, sich in den Medien zu positionieren. Und ich glaube, wenn man sich diese Ausstellung, die beiden Ausstellungen hier anschaut, dann wird das auch klar, wie diese Fotos ein ganz bestimmtes Bild vermitteln. Bei beiden, also nicht bei dem Präsidenten Biden, sondern bei beiden Politikern, sieht man dann immer wieder Bilder, wo sie sich so als Denker mit an der Stirn festgehaltener Hand oder wie man Kennedy ist, berühmtes Bild von hinten im Oval Office fotografiert, wie er denkend nach draußen blickt. Also ich glaube, die Mediengestaltung oder die Selbstgestaltung dieser beiden Persönlichkeiten, das ist ganz wichtig. Und dann prallen auch Krisen ab. Ich meine, Kennedy hat diese Kuba-Krise ganz klar gemeistert, und zwar durch Härte. Ja. Wobei er natürlich auch ganz am Anfang seiner Amtszeit eine katastrophale Niederlage erlitten hat mit dem Versuch, in Kuba einzufallen. Ja, da sind seine Leute, die Schweinebucht, natürlich. Das ist total daneben gegangen. Und Obama wird oft dafür kritisiert, dass er diesen Wahlspruch hatte, no boots on the ground. Also er schickt keine amerikanischen Soldaten mehr ins Ausland. Außer jetzt Afghanistan, ja. Die waren ja schon da. Also keine Stiefel auf dem Boden, keine amerikanischen Stiefel auf dem Boden. Und da ist ihm oft vorgehalten worden, dass er da hätte härter vorgehen müssen, um amerikanische und natürlich mit auch europäische Interessen da zu vertreten. Aber ich glaube, wenn man die beiden Ausstellungen sich anschaut, wird das deutlich, wie die Selbststilisierung der beiden über Fotografie dann vor sich gegangen ist. Ja. Es gibt ja auch immer einen White House Photographer. Das war bei Kennedy so. Und das, ja. Trump hat keinen gehabt. Der hat den weggeschickt. Aber der ist oft genug fotografiert worden, ja, sowieso. Ja. Aber Trump hatte dann einen White House Photographer. Und die Bilder, die wir hier sehen, sind von einer Frau, Kelly Schell, aufgenommen, die die beiden Obamas von vornherein, vom Anfang der politischen Karriere von Obama begleitet hat und dann ein sehr schönes Buch gemacht hat, das in München beim Sandmann Verlag erschienen ist, Hope Never Fear. Der große Unterschied zwischen Kennedy und Obama ist, dass Jackie Kennedy eigentlich gar nicht so sehr oft im Bild erscheint. Und bei Obama scheint das Programm zu sein, dass Michelle Obama fast immer dabei ist und die Kinder dann sowieso. Das scheint ein politisches Programm zu sein, um den Amerikanern so ein Familienidyll zu vermitteln, was es eigentlich offensichtlich war. Ja. Denn die beiden sind ja immer noch zusammen. Ne? Das ist vielleicht bei seinem Nachfolger anders.
Ja. Absolut spannend. Also, herzliche Einladung. Schaut euch die Ausstellung an. Sie ist bis Ende Juli bei uns im Haus der Unionsstiftung zu sehen. Ihr könnt jederzeit bei uns vorbeikommen, klingeln und einfach reinspazieren, die Ausstellung zu durchwandern. Und die Termine, die ich vorhin genannt habe, zu den Vorträgen rund um die Ausstellung, die findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und das Buch, das Bruno gerade angesprochen hat, das könnt ihr auch bei uns gewinnen, wenn ihr uns eine Mail an podcast@unionstiftung schreibt mit eurem Namen und wo wir euch erreichen können. Dann losen wir unter allen, die mitmachen, zwei verlosen wir in diesem Podcast, also zwei Bücher mit Fotos aus der Ausstellung von Carrie Schell, heißt sie?
Kelly Schell.
Kelly Schell. Den genauen Namen kriegt ihr auch nochmal in den Shownotes und das Buch könnt ihr gewinnen. Also schreibt uns podcast@unionstiftung.de und gewinnt eines der Bücher. Und Buch ist das letzte Stichwort. Bruno, mein lieber Kollege Michael, mein lieber Kollege und Chef, fragt seine Gäste gerne nach einem persönlichen Buchtipp. Und weil er diese Woche nicht dabei ist, gebe ich diese Frage gerne an dich weiter. Dein persönlicher Buchtipp an unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das schon ein bisschen älter ist, aus den 40er Jahren, und zwar von Robert Penn Warren, All the King's Men. Es geht darum, um einen gnadenlos ambitionierten Politiker, ist auch das Modell, ist ein Union Representative, ein amerikanischer Gewerkschaftsvertreter, und in dem Buch taucht er auf als Politiker, der auch vor allen möglichen Intrigen bis zum Mord nicht zurückschreckt. Und das ist schon ein packendes Buch, das ist ganz brillant geschrieben, der Stil ist wunderbar, Robert Penn Warren, All the King's Men. Er hat dafür den Pulitzer-Preis bekommen und Penn Warren war so ein guter Schriftsteller, dass er als der bisher einzige amerikanische Schriftsteller auch für Lyrik den Pulitzer-Preis gewonnen hat.
Wärmste Empfehlung von Bruno von Lutz, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Das Buch findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes, wenn es euch interessiert. Lest rein. holt es euch. Bruno, ich danke dir herzlich für das spannende Interview, den Einblick in die Arbeit des DRI, in dein persönliches Leben, und wir bauen jetzt weiter die Ausstellung auf und freuen uns, wenn ihr alle vorbeikommt.
Jo, vielen Dank für die Einladung, und ja, jetzt müssen wir wieder zurück an die Arbeit, und es ist ein Kampf mit jedem einzelnen Bild.
Wir kriegen das hin. Herzlichen Dank, bis zum nächsten
danke
Mal.
Danke auch, ja, bis dann.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.